Kritik vom Ferrari-Boss und große Pläne bei Audi, das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem kleinen, aber feinen Formel-1-Podcast. Ja, an meiner Seite ist natürlich wieder, wie die ganze Saison auch, der liebe Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Ja, wir befinden uns zwischen den Rennen, das heißt, es gibt wieder eine Folge mit News, Social Media und natürlich unseren Tipps für den nächsten großen Preis. Und ja, wir sind ja schon im Endspurt dieser Formel 1 Saison. Drei Rennen sind noch am Plan. Der nächste diesen Sonntag in Las Vegas, also früh aufstehen, Leute, nicht vergessen, schon mal den Wecker zu stellen, aber bis dahin unterhalten wir uns noch in einer regulären Folge, wie wir es immer gerne nennen, von Overtake. Schauen mal, was sich so in der Formel 1 Welt getan hat. Wichtiges, aber auch vielleicht so ein bisschen Unwichtiges, über das es sich ein bisschen lohnt zu plaudern. Guti, Matti, wie geht's dir? Bist du jetzt schon drei Rennen vor Schluss? Jetzt ist ja eigentlich schon normalerweise ein bisschen, in den letzten Jahren war da der Kuchen gegessen, es war schon eigentlich abgeschlossen. Wir haben immer schon gewusst, wer Weltmeister wird. Jetzt ist Spannung in der Luft noch oder jetzt auch durch Max ein bisschen Ausscheiden aus dem Rennen, ist ein bisschen die Luft raus und Norris eigentlich schon so ein bisschen Weltmeister?
Ja, jetzt, ich glaube, dass Brasilien der Titelentscheider jetzt war. Ich glaube, Lando ist gerade zu stabil, der weiß auch, der weiß, er muss ja nicht mehr gewinnen. Bei 24 Punkten reicht's, wenn er regelmäßig aufs Podium fährt in den letzten drei Rennen. Eigentlich kann ihn ja nur mehr ein technischer Defekt jetzt das Ganze nochmal nehmen.
Oder also, natürlich einen Fehler.
Ja, aber dafür war er mir jetzt in Brasilien und in Mexiko zu brav. Er war ja in Texas, hat er jetzt auch keinen Fehler drinnen gehabt, da war er mir einfach nur beim Überholen einfach ein bisschen zu aber nachdem er das die anderen zwei Rennen jetzt so souverän geregelt hat und da vorne weggefahren ist und so fehlerfrei war, bei 24 Punkten Vorsprung, die Konkurrenz für den Max wird sich's nicht mehr ausgehen, realistischerweise. Und der Oscar macht einfach gerade die Fehler. Also der Druck ist, glaube ich, beim Lando jetzt ein bisschen draußen. Der war da, als es gezählt hat jetzt. Einfach. Ja, und ja, ich glaube, dass man, also dass er das jetzt über die Runden bringt. Wir haben jetzt noch Vegas, Katar und Abu Dhabi. Wow, am gefährlichsten wird Vegas, weil es halt der Stadt-Grand Prix ist, wo man am ehesten noch einen Fehler hat, weil die Leitplanken halt einfach direkt neben der Strecke sind und du wie in Singapur einfach keinen Fehler machen darfst.
Der Vorteil ist hier, dass jetzt schon gesagt wird und das auch die Vergangenheit ja gezeigt hat, McLaren nicht unbedingt stark in Vegas gewesen bis jetzt. Ist natürlich dann auch gut, für Lando müsste es jetzt eigentlich... Der würde sich wünschen, dass in drei Rennen jetzt die Strecken nicht dem McLaren liegen, weil er muss ja eigentlich nur seine Distanz zu Oscar irgendwie handhaben. Und falls etwas passiert, dass Oscar nicht die Big Points einfährt. Also genau. Es ist nicht nur so, dass Lando ja den Fehler machen müsste oder ein technisches Gebrechen vorliegen müsste, sondern auch, dass Oscar Piastri groß davon profitieren muss. Und das ist halt aktuell in seiner Form nicht abzusehen. Und wenn halt dann auch noch, sagen wir mal, die Strecke jetzt nicht unbedingt dem McLaren liegt, dann wird es auch für Oscar schwierig, das aufzuholen. Es ist schon Verrückteres passiert natürlich in der Formel 1. Es kann auch passieren, dass wir mit einem ganz knappen Unterschied nach Abu Dhabi kommen, was natürlich wünschenswert wäre für uns als Fans. Aber ja, es ist die Weltmeisterschaft von Lando Norris, die er zu verlieren hat. Und ja, wenn er jetzt die Souveränität mitbringt, die er auch in den letzten drei Rennen hatte oder auch eigentlich auch in Singapur auch hatte, also dann würde ich mir weniger Sorgen machen.
Ja, ich glaube, dass der Lando da jetzt einfach den Sack, er muss ja nicht einmal nach Abu Dhabi jetzt mit einem großen Vorsprung kommen, aber selbst da, bei 24 Punkten. Er braucht in den nächsten zwei Rennen einfach nur, weiß ich nicht, zweimal mehr Punkten einfach als der Teamkollege und das Ganze ist vor Abu Dhabi gelutscht.
Genau. Also, wenn er mit über 25 Punkten natürlich nach Abu Dhabi kommt, dann hat sich's erledigt. Wir hoffen natürlich, dass es bis zum letzten.
Tatsächlich glaube ich, dass es gar nicht so weit kommt.
Glaubst du, es wird früher vorbei sein? Ich kann es mir auch ehrlich gesagt vorstellen. Wie gesagt, es wäre absurd, es zu glauben.
Wo haben wir den? Nächste Woche in Katar? Okay, in Katar. Das heißt, nächste Woche.
Er könnte auch am Samstag Weltmeister werden.
Ja, nächste Woche haben wir noch keine Vorentscheidung, aber wenn angenommen Lando gewinnt das Ganze, Oscar schreibt keine Punkte, dann wird das im Sprint.
Genau. Ja. Vorausgesetzt, dass er vor Oscar natürlich auch ins Ziel kommt. Interessant wird natürlich jetzt auch noch so Platz 2 Oscar gegen Max und natürlich in der Konstrukteurs-WM der Kampf um Platz 2, beziehungsweise die Plätze 2 bis 4, wie die sich Teams sich einordnen. Ferrari ist auf Platz 4 abgerutscht nach dem letzten Wochenende. Da kommen wir auch gleich zu unserem ersten News-Teil. Wir haben es schon letztes Mal angedeutet, man hat es schon gehört gehabt, schon kurz nach dem Rennen in Brasilien hat sich Ferrari-Boss John Elkann sehr, sehr kritisch geäußert. Dabei hat er eigentlich das Team in Schutz genommen und die Fahrer kritisiert, dass dieses Abrutschen auf Platz 4 ein bisschen auf die Fahrer zu schieben ist, denn die reden seiner Meinung nach ein bisschen zu viel und sollten lieber fahren. Das klassische Shut up and dribble, was man ja in der NBA oft gesagt hat, wenn sich Spieler kritisch äußern oder sogar politisch äußern. Viele, viele Experten und ehemalige Formel-1-Fahrer oder die jetzt in dieser Doppelrolle unterwegs sind, haben sich für die Fahrer ausgesprochen. So eine Kritik, drei Rennen vor Ende, ist natürlich eine unfassbar harsche, passt aber auch so ein bisschen in das Motorsport-Weltbild von Ferrari. Würdest du jetzt sagen, Matti, John Elkann hatte einen Punkt oder bist du da auf der Seite aller anderen ehemaligen Fahrer und Experten, dass die Fahrer nicht unbedingt Schuld haben an diesem doch schlechten Zwischenergebnis?
Also, ich meine, es ist eine total schwierige Situation. Ich finde aber, er vertritt zum einen die Marke, aber sich während der Saison so über die Fahrer zu äußern, spricht auch nicht für ihn. Ich meine, wir sehen alle, was der Ferrari kann. Und das ist nicht viel dieses Jahr. Also, ich finde auch, klar, die Leute dort hackeln ja was, ist ja nicht so. Aber man hat einfach irgendwo vom letzten auf dieses Jahr den falschen Weg genommen und das Auto ist nicht besser geworden. Ich verstehe auch, du hast um sehr viel Geld probiert, dir einen Weltmeister zu erkaufen.
Wieder mal.
Und er ist ja, Lewis ist ja nicht der Einzige. Ich meine, du hast Sepp, du hast Fernando gehabt. Wir haben Kimi dann wieder zurückgeholt und hatten eine Kombo mit Fernando und Kimi und dann Sepp und Kimi. Also du hast da vier Weltmeister jetzt und du verbrätst gerade den vierten, den du kein titelfähiges Auto hinstellst. Und wenn man das so auch noch sagen kann, mit Charles, mit seinem Talent, was er hat, setz den in ein anderes Auto oder setz den in den Red Bull oder ich auch jetzt
du,
dieses
dünnes
Jahr.
Eis, Mette, ich weiß nicht, ob du irgendeinen Fahrer in den Red Bull setzt.
Ja, wie gut das Auto einfach war oder in den McLaren, in den Dominanz. Ich bin mir auch sicher, Charles in den Mercedes-Jahren wäre Charles statt Lewis in dem Auto gesessen, wäre auch Charles Weltmeister geworden im Mercedes. Also der hat das Talent, dass er durchaus Weltmeister sein müsste eigentlich schon mittlerweile. Das Auto ist nur nicht da. Und dann haben die zwei Fahrer einfach, finde ich, schon das Recht auch, sich mal drüber zu beschweren. Ich meine, Charles hat das vor ein paar Rennen doch gesagt, dass sie andauernd nur lift and coasten die ganze Zeit. Das heißt, sie können die Pace ja gar nicht gehen. ist schön, dass die Mechaniker da die ganze Zeit drüber dran arbeiten, aber wenn du die Reifen frisst, einfach hilft dir das nichts. Wenn du die ganze Zeit darauf achten musst, dass dein Wagen da die Reifen frisst. Also ja, und ich weiß nicht, ich habe jetzt nachgeschaut, seit wann er Präsident ist, seit 2018. Muss man auch sagen, viel gerissen haben es seitdem nicht.
Also, das stimmt. Und ich muss auch sagen, es ist halt natürlich etwas schwach. Jetzt, sagen wir, Brasilien, da hat das Auto wieder ganz okay ausgeschaut. Du hast im Qualifying gesehen, bei Charles, es geht was. Dass der jetzt ausgeschieden ist, das war jetzt nicht seine Schuld. Und es ist natürlich jetzt seltsam, jetzt zu sagen, hey, das Team und die Ingenieure und die Mechaniker machen einen super Job und die Fahrer sollen endlich mal was geschissen kriegen, wenn eigentlich die restliche Saison es auch umgekehrt war, wo die Autos einfach nicht die Performance hatten. In den meisten Rennen war das der Fall, dass die Ferraris nicht die Performance hatten oder das Setup hatten oder was auch immer hatten, um den Fahrern auch die Mittel in die Hand zu geben, Grand Prix zu gewinnen. Und ist jetzt irgendwie unnötiges Aufwirbeln, ich weiß nicht, ob das komplette emotionale Aussage war, sollte aber einem Ferrari-Boss natürlich nicht passieren. Und man merkt halt auch in der Öffentlichkeit, das kommt halt nicht gut. Da kannst du noch so sehr auf deinem elitären Ferrari-Ross sitzen und sagen, uns ist egal, was der Pöbel sagt, wir sind Ferrari, was wir sagen, ist Gesetz. Und alle haben sich unterzuordnen der Marke. So vergraulst du halt auch Leute und so fühlen sich dann, glaube ich, auch, wie wir es in der Vergangenheit schon gesehen haben, Weltmeister, die woanders riesige Erfolge hatten, die offensichtlich Auto fahren können, dann auch nicht wohl und können vielleicht auch nicht ihr ganzes Potenzial abrufen, wenn du das Gefühl hast, dass die Unterstützung von dahinter nicht da ist. Und so treibst du auch einen Keil zwischen Team und Fahrer. Natürlich denken sich Mechaniker und Ingenieure, ja was, der Boss sagt, wir machen alles richtig, da muss es am Fahrer liegen. Und du bringst dann nur Unruhe rein, spaltest da das gesamte Team und vertreibst vielleicht sogar die größten Talente in Form von zum Beispiel Charles Leclerc mit solchen Aussagen. Ich meine, der reißt sich seit Jahren auch den Hintern auf, um Ferrari da Folge zu bringen, gewinnt Rennen, ist irgendwie der Posterboy und wird schön nach vorne gerückt und dann wird er aber auch gleich abgeschasst und das so vertreibst du ihn halt auch in die Hände von anderen Teams.
Das wäre Worst Case, wenn sie Charles verlieren, weil der ist ein Fahrer unter 30 und hat das Potenzial, einfach Weltmeister zu werden und auf dem Kaliber. Ja, ganz ehrlich, wen ist auch keiner am Markt und ich bin mir sicher, dass die anderen gerne auch Geld in die Hand nehmen, um Charles zu bekommen, wenn sie ihn kriegen können. Also den darfst du nicht verlieren, denn dass der Lewis jetzt in ein oder in zwei Jahren dann aufhört, das ist absehbar. Du kannst es dir nicht erlauben, dass du beide verlierst.
Und ich frage mich echt, wie lange die Magie noch hält. Weißt du, wenn du jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren nochmal Weltmeister wird, wie lange hält die Magie des Ferraris? Wie lange geht das gut? Wie lange kannst du dann noch immer sagen, ach, wir holen uns wieder irgendeinen Altweltmeister, wir holen uns Max in 7 Jahren, damit der auch nochmal im Ferrari fährt? Ich weiß nicht, du hast diese ewige Geschichte, die wirst du immer haben, aber die hatte McLaren auch und irgendwann hat auch bei McLaren so ein bisschen gemerkt, dass es bröckelt, bis du halt jetzt wieder einen sehr guten Glücksgriff hattest bei den Regularien. Aber weißt du, das ist, ich meine, außer Geld und Prestige, was würde einen Weltmeister jetzt noch zu Ferrari treiben, nachdem er jetzt gesehen hat, wie viele da gescheitert sind auf ihren letzten...
Das ist der nächste, also sie müssen unbedingt dieses Auto nächstes Jahr so hinbekommen. Ja. Also wenn das bei den nächsten Regularien wieder nicht hinhaut, war wird's eng, weil ich, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der Lewis, also wenn das jetzt im ersten Jahr nicht hinhaut, dann muss man vielleicht gar nicht drüber reden, ob er ein Jahr dann überhaupt, egal ob das teamseitig ist oder sein, von sich aus selber zum Verlängern ist der Vertrag, aber dann wird das, glaube ich, einfach auch sein lassen und dann hast du den nächsten vergrault und dann ist die Frage, ob Charles sich das auch weitere 3 Jahre antut bis zu den nächsten Regularien. Genau. Das wird hart und ich finde es auch, da siehst du einfach den Unterschied zu anderen großen Teamchefs. Ich meine, er ist kein richtiger Teamchef, aber Besitzer oder wie auch immer. Ich meine, im Vergleich zum Toto, der so ein bisschen diese ganze Rolle hat, der irgendwie... Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Toto so eine Aussage hinreißen hätte lassen.
Nein, nein. Ich meine, er verkauft jetzt eh seine Anteile mit, dem ist alles ja, schon das ist, da macht es mal so 200 Mille.
Ja, aber so für 3% oder so, gell? Ja, also nicht mal viel. Aber da ist dann interessant, wie die Aufteilung dann ist.
Angeblich sind es Außenstehende, deswegen spielt es eigentlich keine Rolle, weil du hast jetzt immer noch das Zweidrittel-System, so dass du sagst, okay, mit zwei Drittel überstimmt jeder jeden.
Ja.
Angeblich geht es an Äußere.
Ja. Aber ist ein anderes Thema. Zu Ferrari, ich finde immer noch, du könntest jetzt nach dem Jahr mit neuen Regeln, ganz ehrlich, setz dir jemanden rein, der so ein bisschen die Brücke versucht zu spielen. Ist halt die Frage, ob jemand wie Christian Horner das macht. Aber ich habe das Gefühl, Fred Vasseur ist wahnsinnig wichtig für die Fahrer.
Ja.
Das ist so eine, also ich glaube, jeder im Grid ist von Fred Vasseur begeistert. Wenn du die Fahrer oder andere Teamchefs über den reden hörst. Ich glaube, dass der wahnsinnig wichtig einfach für die Fahrer ist. Und lass dem irgendwie so die Teamchefrolle, aber mach's wie Aston, die haben ja auch so zwei Leute. Oder du hast dann McLaren, die haben auch zwei mit Zak Brown und Andrea Stella. Weißt du, der eine, der so ein bisschen zwischen Etage und, also oben zwischen Präsidium, wie auch immer, und dann dem Team arbeitet und dann hast du den Teamchef. Das vielleicht, weiß ich nicht, das würde Ferrari vielleicht auch ein bisschen helfen, da ein bisschen Druck wegzulassen.
Ja, sie müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen für die nächsten Jahre, finde ich, weil ja, es wird jetzt stehen und fallen mit dem Motor natürlich nächstes Jahr und wie man da in die neuen Regularien noch reinstartet, damit man nicht schon irgendwie im Hintertreffen landet und aufholen muss. Und ja, man hört ja Gemischtes aus dem vom Motorenlager, haben wir eh schon drüber geredet.
Wenn die Alpine-Leute sagen, dass der Motor nicht gut ist, dann weiß ich nicht.
Ja, wenn schon Pierre Gasly sagt, der Ferrari hört man nichts Gutes und wir rechnen damit, dass wir den geilen Mercedes-Motor haben. Ja gut, dann mal schauen. Ein Team, das auch, sagen wir, große Pläne hat und auch sehr ambitionierte Pläne hat, ist Audi. Und das ist auch eins der ersten Teams, übernimmt ja mit nächstem Jahr das Team Sauber, Kick Sauber, wie es jetzt aktuell heißt, und wird als Audi an den Start gehen, mit dem großen Konzern im Hintergrund. Und bei einer Präsentation in München hat man jetzt auch, besonders interessant für den Formel-1-Fan, das vorläufige Design dieses Autos preisgegeben. Es geht los, wir können schon über Liveries reden. Matti, was sagst du zum grau-carbon-Audi-roten Formel-1-Auto?
Ja, ist okay. Ich habe mir ungefähr so vorgestellt, dass die Farbwahl so sein wird, wenn man Audi so ein bisschen, das Silber haben sie oft irgendwie so weiß oder so gehabt. Ansonsten ist die Farbwahl, ist okay. Ein bisschen abgekartet finde ich halt, wenn man sich die Seiten anschaut. Dieses Silber, was auf einmal einfach nicht übergeht in Schwarz und in
Rot. Ja, das ist eine einfach abrupte Trennung. Ja,
weiß nicht, wie hübsch ich das finde. Vielleicht schaut das ein bisschen besser aus dann durch
Sponsoren.
Ja,
wenn es ein Sponsor hast, der vielleicht über beides drüber geht, der das Ganze vielleicht verbindet, könnte das nochmal ein bisschen anders ausschauen. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Rendering. Das, dieses Grau schaut für mich aus wie einfach so ein Drahtgittermodell, das du in irgendwelchen Computerprogrammen hast, um das Auto zu modellieren.
Schaut auf jeden Fall besser aus als zuletzt das von Sauber. Also
ja gut, das ist keine Frage, das schon. Ich bin aber auch gespannt, was es bedeutet mit den Sponsoren. Ist natürlich auch, ob das jetzt schon abdeckt, die neue Regelung, die ja beschlossen wurde, dass 55% des Autos lackiert sein müssen. Das heißt, man versucht zu verhindern, möglichst dass nicht nur irgendwie die carbonfarbenen Autos da unterwegs sind und damit man die, das Branding und die Autos etwas unterscheiden kann. Ich glaube, es ist wichtig, es ist eine gut und wichtige Position einzunehmen, sodass man sagt, okay, wir schreiben mit Mindestmaß vor, weil ich glaube, wann war das letztes Jahr?
Ja, mit den ganzen schwarzen, dunklen Autos am Anfang.
Am zweiten Rennen alles nur noch schwarz gefahren.
Oder war das nicht eh dieses Jahr? Oder was letztes? Ja, eins von beiden, aber ich kann mich erinnern. Ja.
Ja, da hat man ständig jedes Rennen, da sind die Autos immer gleicher geworden. Weil man irgendwie hat keins mehr so ausgeschaut, wie sie es präsentiert haben. Und bin gespannt, ob das jetzt schon das abdeckt. Aber findest du das eine gute Regelung, 55% an Lackierung?
Ja, dann sind wir bei allen gleich. Dann ist es okay, weil dann hat jeder das, mit dem muss er arbeiten. Das ist wieder für mich voll okay. Wie ist es dann, wie sie da drumherum arbeiten, das Auto dann leichter machen, ist eh Teamproblem. Aber das ist okay und so erkennt man es.
Genau.
Damit kann ich leben.
Finde ich auch. Und jetzt mit diesem Auto natürlich, das Autodesign haben sie vorgestellt und auch bekannt gegeben, was so ungefähr der Fahrplan sein soll für das Formel 1 Team, das Audi da stellt. Man geht mit großen Plänen rein. Ab 2030 will man um die Weltmeisterschaft fahren. Die ersten zwei Jahre gibt man zum Herantasten. Das gibt zum, als Findungsphase gibt man das aus, 26, 27. 28, 29 soll dann so der Aufschluss, also der Anschluss an die Spitzengruppe kommen. Da soll man um Siege mitfahren. Und ab 2030 dann um die Weltmeisterschaft.
Der gute alte 5-Jahres-Plan, der immer funktioniert hat in der Formel 1.
Das haben wir schon mal wohl gehört, oder?
Also dieser Plan hat bis jetzt, ich überlege, bei welchem Team ist der 5-Jahres-Plan aufgegangen, die einfach wirklich eingestiegen sind. Ich, in der nahen, oder wie sagt man, jüngeren Vergangenheit ist es doch nur Mercedes, oder? 2010 dazugekommen und 2014 dann Weltmeister geworden.
Ja, und wie lange hat's bei Red Bull war länger dabei?
Eine Spur. Ja, die waren schon Sponsor bei Sauber und sind dann.
Aber als sie das eigene Team hatten, wie lange hat's da gedauert?
Ja, das sind, ist auch knapp. Die waren auch knapp dabei, was? 5 oder, glaube ich, 2005? 6, 7, 8, 9, 6 Jahre. 10, glaube ich. Ich glaube, 6 Jahre hat's gedauert.
2011? Na genau, 2010 haben sie den ersten Titel geholt, im 6. Jahr des Bestehens.
Genau.
Ja, also es ist nicht unmöglich. Ja, das ist ja okay, aber
bei Aston ist er nicht aufgegangen. Bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Teams ist dieser Plan auch nicht aufgegangen. Also vor allem mag ich, dass wir 2030 vielleicht ein ganz anderes Reglement haben. Also ist der 5-Jahres-Plan. Ich meine, sie übernehmen jetzt ein Team, wo man sieht, was bergauf geht, was funktioniert wieder. Das hilft ihnen. Ob es wirklich realistisch ist, da in 4 Jahren dann um die Spitze mitzufahren, wenn der Motor vielleicht hinhaut und der Motor passt, vielleicht haut das nicht hin, werden sie sich schwer tun. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist Audi jemand, wenn man sich andere Rennklassen anschaut, die eigentlich immer irgendwie in der Motorsportszene gut vertreten waren und immer wieder mal um Siege mitgefahren sind, auch häufig, wenn sie wo teilgenommen haben. Also sie sind nicht unerfolgreich und würde ich sogar sagen, sind erfolgreicher als Aston Martin oder McLaren, also klar in anderen Rennszenen.
Ja, ich würde auch sagen, Audi kommt als ein Team, wo du sagst, eigentlich muss man sagen, okay, es ist ein Werksteam, die kommen automatisch mit einem anderen Budget, einer anderen Infrastruktur in die Formel 1. Da muss auch das Ziel hochgesteckt sein. Aber wir hatten eben, wie du eigentlich sagst, wir hatten Aston Martin, es gab auch in der Vergangenheit schon ganz viele Rennsteller eigentlich, die es probiert haben auch, also Motor, Automarken, die es probiert haben. Aber ich glaube, selten jemand mit so viel Prominenz auch wie Audi, schon in der Motorsportwelt. Also ich finde es gut, ich finde es ambitionierte Ziele sollst du eh haben. Ich meine, was bringt es uns, die eh schon lamentieren, brauchen keine anderen Teams, die einfach nur dann hinten nochmal dumm fahren, dass jetzt Sauber mit den Ressourcen, die sie haben, nicht den großen Wurf schaffen werden, ist klar. Und ich finde es gut, dass du dann vielleicht jemanden hast, der ein bisschen diese Dominanz vorne aufbricht, die du in Form dieser 4 Teams hast. Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull, dass wir da irgendwen haben, der wirklich langfristig auch und nicht nur in so einer Flugsaison irgendwie Sieger einfährt und auch ein bisschen die Sporen gibt, dass da jetzt auch, dass da nicht eingeschlafen wird, sondern bewusst sagen kann, okay, von hinten kommt der Druck.
Und es ist ein richtiges Werksteam, genau. weil die halt auch einfach ihren eigenen Motor bringen.
Genau.
Und das ist, damit haben wir jetzt dann vier, oder? Audi? Alpine fällt weg.
Alpine fällt weg. Ja gut, Alpine-Motor fällt weg. Wir haben den Honda-Motor, also haben wir den Honda-Motor.
Ja, ja, aber die sind, aber zum Beispiel Aston kauft den nur dazu, die machen nicht ihren eigenen Motor. Das heißt, wir haben nur Ferrari, Mercedes und Audi.
Und Red Bull macht seinen eigenen Motor.
Ja, aber ist der Ford Motor.
Ja. Ja. Also wenn es das so, wir haben fünf verschiedene Motoren.
Ja, und drei richtige Werksteams.
Genau, die zumindest die unter denselben Namen noch antreten oder denselben Besitzer
haben. Aber ich bin, das kann ganz interessant werden mit den fünf unterschiedlichen Motoren. Da, also wenn du dich da verpokerst, ui.
Ui, das wird unsere erste Reaktion beim ersten April. Ui. Ja, schon. Alle Motoren in die Höhe gehen. Ah, ich freue mich schon. Ich liebe es. Ich liebe den Start der Saison.
Ja, der wird richtig spannend. Überhaupt, da werden jetzt zum ersten Mal auch richtig die paar Tage Testfahrten, die werden richtig interessant, weil da werden wir schon sehen, wenn da Motoren hochgehen, weißt schon, das wird vielleicht schwierig werden dieses Jahr bei den Testfahrten. Da ist ganz viel Runden abspulen, ganz wichtig. Und George hat das jetzt wieder gesagt. Er glaubt, dass wir ganz viele Überholmanöver sehen werden an Stellen, wo wir bis jetzt noch nie Überholmanöver gesehen haben, weil die Batterien der neuen Autos einfach ganz anders aufgeladen werden und die Fahrer diese Batterie auch anders dann benutzen. Und es kann sein, dass der eine Fahrer an der einen Stelle noch 75% Batterie hat und der andere hat einfach nur mehr 20% und dann geht einfach nichts mehr. Da bin ich wahnsinnig gespannt.
Bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das Reglement halbwegs aufgeht und nicht die Schwarzmaler recht bekommen werden. Aber das ist dann natürlich etwas für 2026. Gudi, meine Lieben, das waren so ungefähr die News diese Woche. Ich glaube, wir haben alles ein bisschen abgedeckt. Und jetzt werfen wir noch, bevor wir unsere Tipps abgeben, die kommen wie gewohnt zum Schluss, einen Blick in die lockere Welt von Social Media.
Ja, also, ich lasse dich ein bisschen raten. So viel ist es ja nicht. wir fangen so an. Was glaubst du, hat der Lewis gemacht? Bei seinem Post. Nicht, was er prinzipiell gemacht hat, was hat er gepostet?
Was könnte Lewis gemacht haben? Hat er trainiert? War er laufen? Lewis ist so breit gedacht, war er bei irgendeiner Fashion Show? Aber ist gerade nicht eigentlich. Fashion Show Zeit ist gerade nicht. Was hat Lewis gemacht? Wo fahren sie jetzt? Vegas?
War er daheim in Monaco? Okay, ich gebe dir einen Tipp, es hat was mit Werbung zu tun.
Aber für was hat er Werbung gemacht? Hat er seinen nicht-alkoholischen Tequila getrunken?
Ja.
Wirklich?
Auf einer Yacht.
Ich wollte schon sagen, Yacht. Oder?
Ja, auf der Yacht. Und das hat er drei unterschiedliche Flaschen aufgestellt. In unterschiedlichen Farben. Also ich nehme an, es wird unterschiedliche Geschmackssorten geben. Orange oder Bronze, Blau und Grün ist das auch nicht.
Grün, Blau, Orange würde ich schon sagen. Das geht durch. Hat er die gute Almave.
Aber wichtig ist die Yacht, glaube ich, einfach.
Ja.
Oh, und er hat sein Doppelwerbung. Clever, Lewis. Plus 44. T-Shirt, sehe ich erst jetzt. Ja. Naja,
gab's noch. Und Post für einen 70er seiner Mama da postet. Da muss man sagen, das ist nicht nur Werbung, das ist auch gerade es gewesen. 70er von Mama Lewis. Also, Happy Birthday gehen raus.
An Mama Lewis. Aber ich hoffe, er hat nicht so viel mit ihr gesprochen, weil er darf ja nicht mehr so viel reden jetzt.
Ja, er soll mehr Auto fahren, weniger reden.
Hulk war natürlich bei der Audi-Präsentation. Wie hätte es anders sein können? finde immer noch, jetzt wenn man das so sieht, auch bei seinen Fotos, ich weiß nicht, ob mich das Auto überzeugt. Mit dem,
ja,
mit diesem
die Fotos schon nochmal, ja.
Ja. So abgeschasselt.
Ich find süß, wie sie da stehen auf dem auf Hulkstein Foto. Sie gerade gar Bartoletto steht da wie so ein, weiß nicht, wie so die braven Schulburschen.
Ja.
Braven Outfit. Alles schön abgestimmt da mit Whitley und mit Binotto.
Ja, da hört der Gabriel. Der Gabriel wirklich mit den Händen nach vorne, ja, so vorne ganz ja. Brav. Ja. Naja. Na gut, die beiden. Ich gönn's im Hulk. Also so hat er vielleicht noch eine Chance, noch einmal auf dem Podium zu stehen, wenn da was geht.
Da ja, aber weißt du, die ersten zwei Jahre sind
Übungsphase
und dann wird's.
Naja, wenn er Leistung bringt, verlängert man sicher mit ihm.
Klar.
Du hast den Jungen, den du prinzipiell hochziehen willst. Also,
verstehe. Ja.
Okay, dann noch eine ganz wichtige Frage. Auch sehr breit gefächert. Was macht Valtteri?
Oh, ich habe da sogar irgendwas gesehen. Valtteri macht wahrscheinlich Radfahren, Gin trinken, Kaffee trinken. Ja, muss man mehr machen.
Ganz wichtig, weißt du schon mittlerweile, was es immer gibt? Was er jede Woche isst?
Was er jede Woche isst?
Ja, er isst es jede Woche.
Nein, was isst er jede Woche?
Tacos.
Taco Tuesday.
Ja, er hat jede Woche einen Tag, wo er Tacos isst. Das ist mega.
Ich hab jetzt gelesen, dass er sich ein Weingut gekauft hat in Australien. Das habe ich gesehen, dass in Südaustralien, dass er sich da ein Vineyard, wie es ja auf Englisch heißt, gekauft hat. Gibt es auch so ein paar Fotos da vorne, schaut nett aus.
Er macht ja jetzt ein, naja.
Er macht dann Wein auch noch.
Ja, naja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Valtteri nach seiner aktiven Karriere nach Australien noch zieht. Ich meine, die verbringen dort, sie ist Australierin, gell, seine Freundin. Bilde mir ein.
Ich glaube auch.
Und die verbringen doch immer dann, glaube ich, die Winterzeit auch dort. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, das macht schon Sinn, dass er dort was aufbaut. Vielleicht ein paar Tipps vom Danny Rick holt, wo man dort gut Wein anbauen kann. Vielleicht dürfen wir ihn auch mal besuchen dann auf seiner Wein.
Ja, du, es gibt dort Guesthouses und die sollen noch weiterhin für Besucher verfügbar sein. Ja. Vielleicht kann man sich
das aber ich wäre gern dort, wenn er dort auch ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob es erst mich interessiert.
Ich weiß nicht, ich das ist schon sehr nett. Aus.
Hey, komm, so 10 Kilometer schaffe ich schon. Er fährt halt länger und ich drehe um und fahre. Also, seine 180 Kilometer werde ich wohl nicht abspulen, aber... es haben wahnsinnig viele Fahrer was gepostet, wie Lando zum Beispiel mit dem Pokal vom Brasilien-Wochenende, Max natürlich auch. Wir haben Olli, der was gepostet hat, ein Family-Foto von sich natürlich. So, wo habe ich ihn? Und so, da. Ich glaube, jemand davon ist sein Papa. Bilde mir ein, dass sein Vater.
Jemand davon ist
sein Papa. Also von dem ersten Post, der da ist. Ich glaube auch, dass das seine Schwester ist. Ich weiß nicht, ob Freundin hat er nicht, oder?
Ich glaube nicht, was wir aktuell wissen.
Oder? Und ich bilde mir ein, dass...
Na, der rechts neben ihm ist doch sein Vater.
Ist doch sein Papa, oder?
Direkt ich glaube, der rechts neben ihm.
Der andere schaut aber auch sehr ähnlich aus, ob das nicht der Onkel ist oder so.
Vielleicht, ja.
Ja. Ja, dann ist das vielleicht die Schwester oder.
Ja, er ist zumindest, glaube ich, öfter auf den Fotos der Papa Bärmann da.
Dann hat er Autogramme gegeben die Woche. Also, er war essen auch. Und ich bilde mir ein, dass er da mit anderen Fahrern auch in dem Lokal war. Ich bilde mir ein, er war dort mit Louis und noch Charles und noch irgendwem. Ja. Es waren ein paar. Der Olli. Ist auch ein sympathischer Kerl. Brasilien-Trikot voll. Ist er rumgelaufen.
Voll, ich finde auch, der hat jetzt ein ordentlicher, ich glaube auch, ordentlich da sein Standing verbessert, noch mit den letzten zwei Rennen, wo er eine gute Performance gebracht hat in Mexiko und in Brasilien. Nicht ohne Grund, Munk, also wieder ja schon mit einer Zukunft im Ferrari ins Gespräch gebracht.
Also das glaube ich auch. Das, also das macht doch Sinn.
Ist ein naheliegender Schritt, wenn jetzt noch, sage ich mal, die nächsten Jahre auch, oder das nächste Jahr zumindest auch, bevor halt dann, je nachdem wann auch Lewis dann dieses Cockpit eventuell räumt, dass er da... Also wenn er da zu dem Zeitpunkt gerade
selbst in 2 Jahren, er lernt wahnsinnig viel, wenn er mit dem Haas fährt, da ist er immer irgendwie, außer also sie werden totletzter, aber ansonsten gerade dieses Jahr waren die immer in Zweikämpfe irgendwie dabei und sind doch auch immer wieder mal nach Q2, Q3 vorgestoßen. Da kann er viel mitnehmen.
Gerade für die Spieler. Er ist erst 20 Jahre alt. Also. Genau. Der hat auch noch Zeit, wenn man sie ihm natürlich gibt.
So, dann was ganz Wichtiges. Charles. Sein
die große
Charles hat jetzt endlich sein eigenes Merchandise.
Und ich dachte ja, das gab es schon öfters. Hat er nicht schon manchmal was ausgebracht?
Nein, das durfte er, aber das war immer mit Puma-related.
Ach so, dieses Puma-Zeug.
Ja, und jetzt hat er sein eigenes. Und das wäre jetzt interessant, wie sie das, warum er das auf einmal darf, weil das durfte er ja davor nicht. Wegen Puma. Und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht, er hat ja auch vor der Saison ja eigentlich einen neuen Vertrag unterschrieben.
Das war vielleicht Teil davon.
Ob da was dabei war, dass er sein eigenes Merchandise machen darf, weil Lewis darf es ja obviously auch machen.
Genau, vielleicht ist das auch da in dieser Kombination dahergekommen dann.
Und jetzt, also bist du auf seinem
Post? Ich sehe die Fotos, genau. Ich sehe
okay. Die Fotos. Okay, so. Ich zum Beispiel, so warte, ich habe es mir nämlich geöffnet. Wo habe ich's? Da. Ich lasse den Timo jetzt Preise raten und ich fange an mit dem weißen T-Shirt, was er da gleich am ersten Foto mit dem Schal. Haha, Schal. Mhm. Was gabst du?
Oh, den Schal.
Dieses T-Shirt. Das weiße T-Shirt.
In welcher Währung? Euros immer?
In Euro, ja.
In Euro, das ist ein klassisches 50-Euro-T-Shirt.
Nein. Ich weiß nicht, ob man weiter ist, aber es geht noch ein bisschen nach oben. Es ist jetzt auch nicht 60. weit. Na, noch einmal.
Was? 70?
70 Euro für das weiße T-Shirt. Dann frage ich dich gleich mal. Ich finde ja den Schal.
Der Schal ist ziemlich cool.
Ziemlich cool, genau. Was glaubst du, kostet dieser Schal?
Oh, der schaut aber auch sehr fancy aus. 120.
Ja, da bist du dann schon entfernt. Kann man schon sagen.
In welche Richtung?
Also, nach oben.
Was? 200?
Ah, knapp drunter. Es sind 182 Euro.
Uff. Für einen Schal.
Ja, ja. Wenn du auf den dritten Slide gehst oder auf den vierten, siehst du ja den Leo, seinen Hund. Ja,
der Hundepulli.
Ja, was glaubst du?
Kostet 80.
Der? Nein, der ist verhältnismäßig wieder günstig um 54 Euro.
Ja, ich meine, es ist ein Hundepulli. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht wären die nicht ist die Produktion von sowas ein bisschen happiger, weil es vielleicht andere Muster verwendest, aber gut.
So, eins frage ich dich noch, weil...
Ich möchte den Pulli, weil ich finde den Pulli cool.
Ich wollte auch sagen, ich finde diesen weißen Pulli ziemlich cool. Auch dieses Material.
Ich möchte halt nicht, dass Leclerc draufsteht. Weißt du, ich möchte halt nicht, dass das so ein cooler Pulli ist. Der schaut super flauschig, ist so super cool aus. Aber warum muss sein Nachname da oben stehen? Ich weiß nicht. Aber, okay.
Ja, rat mal, was glaubst du, kostet
so, wir waren Pulli? Beim Leibol, waren wir bei?
Das Leibol war bei 70.
70 Euro. Der Pulli muss dann kosten... 200.
Ah, knapp. Er drunter. Er ordnet sich beim Schal ein.
180?
182, ja.
Holy moly, das ist aber auch 180. Ich finde, 200 war, ist natürlich komplett übertrieben viel. Aber dass es wirklich 180 Euro sind, das ist irre für einen Bulli.
Ja,
es ist... Ich meine, klar, wenn ich jetzt Gucci oder Prada kaufe, ja, okay, meine Güte.
Hey, ich finde ihn echt, er schaut richtig cool aus. Und du kannst den, muss man auch dazu sagen, bei der, er ist für Männer und Frauen. Können als Unisex.
Ja, aber dann macht er sich's wieder einfach.
Ja, was ja, aber beim Bestellen halt eigentlich gut, ja, voll schwierig ist.
Weil du nicht weißt, welche Größe du nimmst.
Weil du natürlich dann, also wenn er einer Frau, wenn das jetzt, also Frauen auch anhaben und das XS wahrscheinlich ein, oder das Small ein anderes Small sein müsste.
Na klar. Unisex ist immer dann ein bisschen schwieriger.
Ja.
Wie das heißt, 50. Der andere, der normale Hoodie 133.
Ja. Ich finde, oh, der Hoodie ist schon ziemlich gut und eben den Schal finde ich auch cool. Aber die Kappe halt auch 54 Euro für eine schwarze Kappe mit seiner Unterschrift drauf. Huh. Und hinten steht, it's like this. Ich weiß nicht. Es ist cool, aber ich weiß nicht, ob ich 54 Euro dafür zahlen würde.
Na gut, ich weiß nicht, Mann. Ich sicher aber nicht.
Aber, hey, der Schlüsselanhänger vom Leo, 36.
Ja, also, kann man noch, den kann man noch dazu werfen, wenn man sich den
Ah, der ist sold out.
Ah, natürlich ist er sold out. Das ist das Einzige, was man sich leisten kann, als normaler Charlie Claire-Fan. Ja. Die armen 16-jährigen Mädels, die sich einfach nur irgendwas kaufen wollen von Charlie Claire.
Ja, war schade.
Na, ja.
Gut. Ich bin gespannt, aber naja, vielleicht gibt es ja mal so einen richtig krassen Sale, wo der Pulli dann nur 150 kostet.
Bestimmt. Glaube ich auch. Jetzt vielleicht startet er jetzt gleich mit einem Sale.
Ja.
Black Friday.
So, dann haben wir, wenn wir schon beim Merchandise sind, das Mercedes-Merchandise, auf was du mich auch aufmerksam gemacht hast.
Genau, die neue Las Vegas-Kollektion.
Ja, und ich muss zugeben, ich fand die Miami Collection von Mercedes und Adidas cooler.
Ja, ich muss aber sagen, ich bin dann doch ganz, hab's mir nochmal angeschaut. Ist natürlich jetzt nichts super Spektakuläres, ein bisschen basic, wenn man sagen will. Man einigt sich da auf die Klassiker, also der klassische Adidas Tracksuit Look. Zum Beispiel die Jacke finde ich das beste Piece, muss ich sagen. Diese schwarze Adidas Track Jacke. Mhm.
Die kurzärmliche da.
Ganz, na, also oder? Die langärmliche. So, auch nochmal aufmachen.
Was ist das dann? Was ist das kurzärmliche?
Da, die hier Dings so anhat, Kimi.
Okay.
Shop the Collection. So, warte, ich schick's dir, was ich offen habe.
Ja, Mercedes aber auch mit ihren Kappen, ganz ehrlich, 55 Euro. Das ist ja genauso. Ich meine, ja, was das betrifft, hat sich Schal dann gut mit dem Preis bei seiner Kappe anpasst. Ich meine, wenn voll, die.
Ich finde, das einzige Realistische ist dieses Las Vegas T-Shirt vom George für 40 Euro. Das ist ein überraschender Schnabber, muss ich fast sagen. Ich meine, es ist jetzt nicht hübsch.
Ja, das ist aber
super unspektakulär, aber.
Aber der halt, Tracksuit.
Das dritte.
Ja.
90 Euro.
90 das, Euro, bist du deppert.
Ja, nur fürs Top. Also wenn noch die Hose dabei wäre.
Hey, ganz ehrlich, der Pulli, den drunter, der Sweater um 90, wo einfach nur Mercedes F1-Team draufsteht, finde ich aber auch überhart.
Den find ich preislich hart. Deswegen finde ich ja dieses, finde ich das Top eigentlich noch okay. Fast. Und das eine und das andere auch für 90. Ich finde, dafür, dass das Sweater 90 kostet, kosten diese Tops da, dieses auch das Rote, da vom, was der George anhat.
Ja.
Noch okay, und ich finde die schon auch eigentlich ganz
die
okay.
Die Kappen machen es so übertrieben teuer. 55 Euro für eine Kappe? Und vergleichsweise, also ja, ich verstehe schon, Kappen trägt man auch normal länger und öfter, aber das ist ja, also besonders ist sie jetzt auch nicht.
Ja. Ich finde aber lustig, wenn du auf dieser Seite bist, das ist so eine Shop-Seite für alle Zuhörer, das ist gerade ein bisschen, wenn ihr nicht parallel diese Shops offen habt, ist das vielleicht ein bisschen gerade weniger lustig, aber ich finde es so cool, wenn du da auf dieser Seite gehst und George hat so mehrere Bilder immer. Aber immer wenn du auf das ein Kimi-Bild gehst mit der Maus, ändert es in irgendein Model, das komplett anders ausschaut. Ich mache so die Vorstellung, ah, okay, das ist der andere Kimi. Das ist der coole Kimi mit den kurzgeschorenen Haaren und dem Modelblick. George haben sie für 2 Fotos bekommen, aber Kimi immer nur 1. Na gut, genug geshoppt, Matti, würde ich sagen.
Ja.
Genug geshoppt.
Ich kauf's mir eh nicht.
Ja.
Aber also,
ihr solltet also, das auch nicht machen. Wenn ihr Overtake-Shirts wollt oder Overtake-Pullis haben, meldet euch, wir kosten die Hälfte, sage ich euch.
Ich tausche, ich sag's ganz offiziell jetzt, ich tausche ein Overtake-Pulli. Ihr könnt mir gerne den Schal vom Schal kaufen.
Signiert, Matti unterschreibt
aber,
ihr nicht.
Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe hier mehr davon als ihr. Also ich mache mehr Gewinn, das will ich damit sagen.
Also, ich glaube, am meisten Gewinn macht immer noch Schal.
Ja, das, okay, gut. Das auch.
Marge ist best, aber sowas.
Vielleicht müssen wir auch unseren eigenen Schal machen. Darüber haben wir nie nachgedacht.
Einen, das stimmt, einen Schal. Ich habe nie den Overtake-Schal.
Ja, oder für Hunde. Vielleicht boomt das. Vielleicht wollen die Leute Hunde-Merchandise einfach haben.
Wir haben nur, also könnten wir erstmal die Hunde von dir einkleiden.
Ja, den Family-Hund nehmen und. Family-Hund. Ja, ich mache ein bisschen Werbung mit unserem Hund. Mama, du, ich muss kurz mal den Hund ausborgen. Ach Gott. Und das zu guter Letzt war Social Media, da hast auch du mich drauf gebracht. Von Toto Wolf gibt es ein ganz nettes Video auf der Formel 1 Instagram, auf dem Formel 1 Instagram-Kanal. Wo, ich nehme es nicht vorweg, Toto gefragt wird, was sein erster Job war. Es dauert ungefähr 2 Minuten. Und ich verrate es euch jetzt nicht, aber für alle, die es noch nicht wissen, reinschauen.
Genau, es ist dieses, ich weiß nicht, ob ich kannte das Format tatsächlich schon, also vielleicht kennt ihr auch, es ist die Career Ladder, wo ein Typ, der seine Leiter aufstellt und man sich draufstellt und dann versucht, einen Job zu erraten. Ist ganz unterhaltsam und jetzt eben auch mit Toto Wolf. Ist eine kleine Empfehlung für euren Social Media Konsum. Abgesehen davon natürlich auch, wenn ihr schon auf Instagram seid, euch dieses Video anschaut, schaut doch direkt vorbei auf unserem Overtake-Kanal, @overtake_df1podcast, könnt ihr reinfolgen, wir spammen euch definitiv nicht zu. Aber es hilft uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut und dann kriegt ihr auch immer unsere Tipps für den anstehenden Grand Prix. Und genau, sobald wir dann auch in der Winterpause sind, werden wir da natürlich dann auch veröffentlichen, wann es wieder losgeht. Und da verpasst ihr dann auch den Start nicht. Und deswegen lohnt es sich, nochmal vorbeizuschauen. Könnt ihr euch gerne auch eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben. Freuen uns über Feedback. Das könnt ihr auch per E-Mail machen, overtakef1@gmx.at, wenn ihr kein Instagram habt. Oder meldet, schaut gleich in die Spotify-App, wo die meisten von euch uns ja hören. Könnt ihr euch da auch per der Kommentarfunktion melden. Oder ja, bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf allen Plattformen. Wir freuen uns über Feedback. Gute Matti.
Die Tipps,
die angesprochenen Tipps.
Ich habe diesmal einen sehr, sehr außergewöhnlichen.
Sehr außergewöhnlich.
Soll ich anfangen oder möchtest du zuerst?
Nein, wenn du sehr außergewöhnlich bist, dann fange ich an. Ist die Frage. Verdammten Red Bull haben es mir letztes Mal in Brasilien madig gemacht. Die hätten, wenn die das gescheite Auto gleich die ganze Zeit gehabt hätten, hätten die das sicher auch schon auch gewinnen können. Glaube ich, dass sie es wieder verhunzen? Oder glaube ich, dass sie es diesmal hinkriegen? Ich möchte noch einen Max Verstappen-Sieg diese Saison sehen und ich sage, es passiert in
Abu Vegas.
Max Verstappen gewinnt in Vegas und ich sage vor George Russell und dann noch vor Lando.
Okay. Du tippst nicht auf einen Fahrer, der schweigen soll.
Nein, ich tippe nicht auf diese schweigenden Fahrer. Die sollen sich zwar aufs Autofahren konzentrieren, aber dafür brauchen sie auch ein gutes Auto.
Ja, ich tippe, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr auf Charles. Der schafft's, holt dieses Jahr den Ferrari-Sieg noch. Und zwar in Vegas, weil ich habe im Kopf, dass er in Vegas immer recht stark war. Und dass, nachdem die McLaren nicht ganz da sein werden, glaube ich, dass er die Chance nutzt vor Max. Ich glaube, Max holt wieder das Ultimum raus. Aber ich glaube, er traut sich nicht hundertprozentig. Deswegen glaube ich, wird es nur P2. Und dann tippe ich auf George.
Okay, da habe ich noch ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, meine Lieben, wenn ihr die Tipps dann nochmal vor Rennstart sehen wollt, schaut's vorbei @overtake_der Fans Podcast auf Instagram. Müsste man, wie gesagt, Leute, nicht vergessen, früh aufstehen.
5 Uhr
mitteleuropäischer Zeit. Was?
Ja.
Nein.
Doch, ich glaube.
Was? 7 habe ich gedacht.
Nein,
5. Was? 5?
Ja, oder?
War das immer schon so?
Ja.
Ich sehe es ja auch gerade.
Ja, habe ich richtig in Erinnerung, oder? Ja, sehr gut.
5? Ja. Haben wir uns den nicht...
Wir wollten uns den mal gemeinsam anschauen und dann hast du gesagt, na, dann müsstest du um 4 Uhr losgehen.
Aber haben wir es nicht einmal gemacht? Nein, das war Japan. Nein,
ja.
Ja, Japan. 5?
Aber du kannst gern, wenn du möchtest.
Du kannst auch gern vorbeikommen, Matti. Wie schaut es denn aus? Ich funktioniere doch andersrum.
Bei mir gibt's Essen.
Bei mir kann ich auch besorgen. Ich glaube, das schauen wir lieber. Ich schaue euch noch eingemurmelt.
Ja, 5 Uhr ist Start. Also ist hart. Wenn es eine Stunde später wäre, es wieder überhaupt kein Thema.
Das wäre okay. Dann das kann ich auch. 5 Uhr auf einem Sonntag. Guti, meine Lieben. Das werden wir dann auch hinbekommen müssen. Andere Zeitzonen haben auch ganz andere Startzeiten. Da sind wir eh recht verwöhnt, muss man sagen, als Mitteleuropäer. Dementsprechend beißen wir da einen sauren Apfel. Ist mir lieber als 23 Uhr am Abend. Dementsprechend könnte es immer schlimmer sein. Und immer besser wären natürlich unsere Folgen. Deswegen schaltet unbedingt nächsten Dienstag ein. Rennanalyse, großer Preis von Las Vegas. Klemmer pur, auch bei Overtake. Und wir freuen uns dann, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.